so Gott Gnade gibt und wir uns noch ab und zu mal sehen können, dann können wir das noch üben, bis wir es alle von ganzem Herzen glauben können. Nie mehr. Gott gedenkt der Sünd nie mehr. Eine automatische Sache ist das natürlich nicht. Ist auch keine billige Gnade, denn es hat viel gekostet. Gott hat seinen einzigen Sohn, sein Liebstes, hergegeben, damit wir Vergebung aller unserer Sünde haben können. Weil Gott so ein großes Opfer, so ein riesengroßes Opfer gebracht hat, ist er bereit, nicht nur unsere Sünden zu vergeben, sondern die Sünden der ganzen Welt. Aber man muss das schätzen. Keine billige Gnade. Man muss das annehmen. Man muss es hoch einschätzen. Nun für heute Nachmittag, lasst mich ein Wort lesen aus dem ersten Buch Mose, und zwar Kapitel 25, von Vers 27 bis 34. 1. Mose 25, von Vers 27. Und jetzt wollen wir wieder gut hinhören, was uns hier berichtet wird in der Bibel von unseren Altvorderen, von den Leuten, die Jahrtausende vor uns gelebt haben, die technisch diese Erleichterungen, wie wir sie haben, nicht gehabt haben, aber die gleichen menschlichen Probleme wie wir auch. Und ich staune immer wieder, wie die Bibel, das Wort Gottes, so richtig auf den Kern unserer menschlichen Probleme kommt. Da heißt es, und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwur ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. Und jetzt sollten wir sehr beachten, so verachtete Esau seine Erstgeburt. Um das, was uns die Bibel hier klar zu machen versucht, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, besser zu verstehen, sollte man sich in den Gottesdienstvorschriften des Alten Testamentes ein klein wenig auskennen. Sonst läuft die Gefahr, dass wir ganz im Hinterkopf leicht denselben Gedanken bekämen, was soll mir eigentlich die Erstgeburt? Was ist denn das? Hat das so eine hohe Bedeutung? Hat das für mich, jetzt wo das 20. Jahrhundert zu Ende geht, hat das für mich irgendeinen Wert? Einen sehr, sehr hohen Wert. Das sagt mir die Bibel und der Heilsratschluss meines Gottes. Um die Erstgeburt und die Bedeutung der Erstgeburt richtig zu verstehen, müssen wir zurück in die Zeit, wo das Volk Israel wieder nach dem Plan und Heilsratschluss Gottes für 400 Jahre in Ägypten verweilen musste. eigenartige Zusammenhänge. Das Volk, dem doch Gott Segen versprochen hatte. Dem Abraham hat er doch gesagt, ich will dich segnen und deine Nachkommen will ich segnen. Jetzt sollte man doch meinen, dass Gott solchen Leuten, die er segnen möchte, so alle Problemchen und alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumt. Oft genug erfahre und erlebe ich als Seelsorger dann auch, dass die Leute kommen, lieber Bruder Wegner, bet mit mir, ich habe die und die große Probleme und Schwierigkeiten. Das ist im Grunde auch gar nicht falsch, denn es steht geschrieben, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, aber du sollst dann auch nicht vergessen, mir die Ehre zu geben und mich dann preisen. Und so gibt's halt manches, das wir beachten müssen. Aber oft sehe ich auch, gerade wie im Volke Israel, dass Gott um den großen Plan, seine wunderbaren Absichten, wenn er die erfüllen möchte, nicht nur Segen verordnen muss, sondern auch Leid verordnen muss. Schwierigkeit in unser Leben hineinlegen. Wie heißt es in einem Lied? Seele, die von Schmerz umnachtet, trau nur fest auf deinen Gott. Er will dich nur tüchtig machen durch all diese Angst und Not. Sage nie in dunklen Stunden, zweifle nie an Gottes Wort. Was er sagt, geht in Erfüllung. Glaube, glaube immerfort. Um fähig zu machen, das zu verwalten, das einmal zu werden, was er sich vorgenommen hat für uns, müssen wir auch durch Schwierigkeiten. Das Volk Israel war ja so einer der Propheten, war ja dazu berufen, ein Priestervolk unter den Völkern auf Erden zu sein. Große Aufgabe. Die sollten den anderen Völkern an ihrem Verhalten zeigen, wer und was Gott ist. Priesterdienste sollten sie versehen. Und so musste das Volk Israel gleich von Anfang an, als es empfangen wurde bei Abraham durch Zusagen, als es geboren wurde, als es aus Israel herausgerufen, aus Ägypten herausgerufen wurde, musste durch Schwierigkeiten. Noch einen Grund gibt Gott an. Das Maß der Sünde bei den Heidennationen war noch nicht voll. Gott konnte ihnen nicht das Land wegnehmen. Erst musste das Maß der Sünde voll werden. 400 Jahre, überlegt einmal, hatte Gott Geduld mit den Völkern Kanaans. Es kommt ja einem leicht der Gedanke, was ist das für ein Gott, der Völker vernichtet, um das Land den Juden zu geben. Höre ich doch auch heute noch, wenn ich so an die antizionistische Gedanken und Äußerungen denke, sind so wenige Menschen, die verstehen, was Gott eigentlich tut, das Problem der Juden in dem Lande, das er ihnen als Zukunft versprochen hatte. So mussten die dort in Schwierigkeiten. Und wo die Zeit dafür da war, als Gott sie herausholen wollte aus Ägypten, da hat sich der Pharao gesagt, der ja ganz, wie soll ich sagen, ganz praktisch, profitabel gedacht hat. Er hat gesagt, solche billige Arbeitskräfte, die kann ich doch nicht ziehen lassen. Denen muss ich doch beinahe nichts geben dafür. Und was die mir leisten, die kann ich nicht ziehen lassen. Der wollte sie nicht ziehen lassen. Er hatte Wohlgefallen an der Versklavung des auserwählten Volkes. Und da musste Gott mit Plagen über Ägypten kommen, damit das Volk herausbefreit würde. Gott sagt ja auch, ich habe dich mit starker Hand aus Ägypten herausgeholt. Ich will nur auf die letzte Plage eingehen. Die war fürchterlich. Nachdem der Pharao sich mehrfach geweigert hatte, sie ziehen zu lassen und schon die Zusage gegeben hatte, weil der Mose und der Aaron in der Vollmacht des lebendigen Gottes ihren Dienst versahen. Und so war die letzte Plage, und da hat Gott den Würgeengel losgelassen. Das sind tiefe Zusammenhänge. Ich weiß auch für unsere Zeit, da gibt es auch Gerichtsengel. Winde werden sie genannt. Die sind gebunden. Und die werden losgelassen, die vier Winde, die über die Erde rasen. Erst kommen Beschädigungen in der biologischen Welt, die Flüsse, das Meer, die Luft. Aber wenn die vier Winde losgelassen werden, dann heißt es vom Himmel her, beschädigt nicht irgendeinen Baum, nicht irgendeinen Fluss, auch nicht die Menschen, die das Zeichen Gottes an sich tragen, aber die anderen dann. Oh, dann gibt es dann schlimme Gerichte über diese Erde. Also das war was Schlimmes, der Gerichtsengel. Ich will ja nicht verlangen, dass wir uns jetzt alle heute Nachmittag in so ein Wesen hineindenken wie ein Gerichtsengel, der nicht Fleisch und Blut hat. Wie sagt die Bibel? Es sind dienende Geistwesen, die ausgesandt werden, um deretwillen, die ererben sollen die Seligkeiten. Sie horchen auf die Befehle Gottes. Was Erlösung ist, das weiß ein Engel nicht. Aber treu, korrekt und genau führt er die Befehle seines Gottes aus. Und wenn so ein Gerichtsengel losgelassen wurde, der hat die Erstgeburt geschlagen. Die ältesten Kinder, die Erstgeborenen aller Ägypter, wurde getötet. Durch den Würgeengel. Gott hat so hart und ernst zuschlagen müssen, dass der Pharao bereit war, das auserwählte Volk ziehen zu lassen. Aber dieser Würgeengel, der hat keinen Unterschied gemacht zwischen den Auserwählten unseres Gottes und auch den Ägyptern. Der hatte nur die Aufgabe zu morden. Und damit der Würgeengel nicht in die Häuser, in die Wohnungen des Volkes Israels, des auserwählten Volkes käme, hat Gott ein Mittel gehabt. Ein einziges Mittel, um den Würgeengel fernzuhalten. Und das war das Blut des Lammes. Das Passa-Lamm. Der Würgeengel. Gar nichts auf dieser Erde. Keine Versicherung. Keine menschliche Absicherung. Nichts hätte den Israeliten geholfen. Nichts hätte ihre Erstgeborenen verschont. Ein Lamm musste geschlachtet werden und das Blut musste über die Türpfosten gestrichen werden. Es gäbe eine Predigt für sich. Das Lamm musste gegessen werden. Oft so schwer für den modernen Menschen, weil er in der Bibel, im Worte Gottes nicht daheim ist. Deshalb versteht er es nicht so. Wie sagt der Heiland, wenn ihr nicht essen werdet, mein Fleisch und trinken mein Blut, dann seid ihr dem Würgeengel verfallen. Dann ist kein wahres, kein ewiges Leben in euch. Wenn ihr ewiges Leben haben wollt, wenn ihr gerettet werden wollt vor dem Würgeengel, dann müsst ihr mein Fleisch essen, ihr müsst mein Sühnopfer verstehen. Das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, die Hingabe meines Leibes, muss euch so wichtig, ja noch wichtiger werden als das Essen und Trinken für euren Leib. Wenn der Würgeengel das Blut des Lammes gesehen hat, dann ist er vorübergegangen. Das hat ihn aufgehalten. Ach, das hat eine ganz tiefe juristische Bedeutung. In dem Blute des Lammes, in dem Sühnopfer von Golgatha, da liegt so viel drin, da hat Gott so viel hineingelegt. Ach, auch wir Gläubige sollten das viel besser begreifen und besser verstehen. Aber wo dann die Erstgeburt Ägyptens geschlagen war und es kein Haus gab, in dem kein Wehklagen, kein Schmerzensgeschrei war, nur in Israel nicht, da hat Gott gesagt, das war etwas Großes. Ein Lamm musste geschlachtet werden, neutestamentlich. Das Lamm Gottes musste geschlachtet werden. Jesus ist dahin gegeben worden, damit ihr das nicht so leicht nimmt, verlange ich von euch, dass ihr immer, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, jedes Jahr eure Angehörigen, eure Nachkommen daran erinnert, jawohl, Gott hat unsere Erstgeburt gerettet vor dem Würgeengel. Unsere Erstgeburt, die wäre genauso mit dem Tode geschlagen worden wie die Ägypter, wenn nicht das Opferlamm gewesen wäre. Wenn sie fragen, was macht ihr da, warum macht ihr das, dann sollt ihr das ihnen erklären, was ich getan habe. Und noch eins. Weil die Erstgeburt in Israel eigentlich hätte sterben müssen und nur durch das Lamm herausgelöst wurde, habe ich, weil ich das Lamm Gottes hingebe, Anrecht und Anspruch an die Erstgeborenen in eurem Volke. Also der Erstgeborene, die Erstgeburt, hängt mit dem Eigentumsanspruch unseres Gottes zusammen. Wir müssen diese biblischen Zusammenhänge erfassen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Der oberflächliche Bibelleser, der kapiert das nicht richtig. Wer ein geteiltes Herz hat, versteht das auch nicht richtig. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er in seinem Inneren den einen wirklich akzeptieren, den anderen vielleicht achten, aber als Herrn wird er ihn nicht anerkennen. Der Michael Hahn hat einmal gesagt, sehr schön, o Christenherz, es geht nicht an, dass man beides lieben kann. Ja, so ist der Heiland. Das ist seine Art. Darf ich auf ein verliebtes Paar hinweisen? Wenn ein junger Mann ein Mädel lieb hat, wirklich fürs Leben lieb. Ich meine nicht Sexabenteuer. Ich meine nicht die schmutzigen Dinge in der Welt. Wenn ein junger Mann ein Mädchen lieb hat, wirklich lieb hat, dann stellt er Ansprüche an sie. Die kann nachher nicht mehr mit anderen flirten. Und er auch nimmer. Deshalb ist der Ehe ein Bund. Heute gibt es ja Formulierungen bei der Eheschließung. Ich will nicht näher darauf eingehen. Da wird schon vorgebaut, weil man schon weiß, das hält nicht. So ist Gott nicht. Gott will einen ewigen Bund schließen. Wenn er sich mit dir verbinden will, dann für die Ewigkeit. Nicht eine flatterhafte Sache. Unser Gott ist ein gründlicher, ein ewiger Gott. Und erwartet das von uns auch. Und darum sagt er, habe ich Anspruch an eure Erstgeborenen. Aber damit ihr nicht denkt, ich wäre unmenschlich, ich würde der Familie ein wichtiges Glied, sogar den Erstgeborenen, wegnehmen, muss dafür ein Lamm geopfert werden. Er muss durch ein Lamm gelöst werden. Damit ihr immer daran denkt, das Lamm war es, das euch vor dem Würgeengel bewahrt hat. Was bewahrt die Welt von den Endgerichten, wenn die Würgeengel, die Gerichtsengel wieder unterwegs sind? Das ist das Blut des Lammes, Der Bund eines guten Gewissens. Ein Bündnis mit dem lebendigen Gott. So hatte Gott Anrecht auf das Erstgeborene. Und Gott hat in seinem Gesetz, in seinen Anordnungen den Erstgeborenen, was den Nachlass, was das Erbe betraf, ganz besonders berücksichtigt. Für die Erstlinge im Neuen Testament, die Teilhaber der ersten Auferstehung, hat Gott besondere Rücksichtsnahmen. Der Segen, den Gott dem Erstgeborenen, den Erstgeborenen auch im Neuen Testament zugedacht hat, ist viel, viel mehr. Das sind die Zusammenhänge. Selig ist und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über die hat der andere Tod, der würdige Engel, der Todesvermittler, der Todesbringer, keine Macht. Bist du erlöst? Bist du gerettet? Bist du selig? Bist du Gott geweiht? Also, wir können nicht sagen, ich begreife nicht, was der Jakob da und der Esau, was das da mit der Erstgeburt soll. Ja, jetzt komme ich dann aufs liebe Essen, aufs Linsengericht noch zu sprechen und auch noch auf die Charaktere dieser beiden Söhne, das, was die Bibel nur so im Telegrammstil das so nennt und andeutet, das hat schon tiefe Zusammenhänge. So wie wir so im protestantischen Bereich manchmal auf unsere Kirchen den Gockel haben als Zeichen. Warum wohl? Also ich bin nicht einer, der Zeichen überbewertet. Warum haben wir ihn? Der Hahn soll erinnern, wie der Petrus erinnert wurde, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. So hat also der Hahn eine gewisse symbolische Bedeutung. Und der Begriff aus der Bibel, das Linsengericht, hat auch eine symbolische Bedeutung. Und darauf will ich zu sprechen kommen. Das Neue Testament, einer der Schreiber sagt, dass niemand unter euch ein Gottloser sei wie der Esau. Wie hat Gott die Einstellung des Esaus angesehen, der gesagt hat, was soll mir die Erstgeburt? Und wie habe ich hier gelesen? So verachtete Esau seine Erstgeburt. Und wisst, als er nachher den Segen ererben wollte, der für den Erstgeborenen von Gott gegeben wurde, Jesus Christus und die ihm angehören, sind ja auch Erstlinge, als er den ererben wollte, hat er keinen Raum, er hat zwar Buße getan, er hat Tränen vergossen, der hat geweint, Vater, gib mir doch auch den Segen. Ach, ich spüre, mir ist etwas verloren gegangen. Vater, gib mir das doch auch. Wenn ich an unsere Menschen denke, ich befürchte, die sind sich dessen nicht bewusst, was sie verlieren, wenn sie sich dem Linsengericht zuwenden. Die Freuden dieser Erde sah ich wie Schaum vergehen, sie konnten mir nichts werden. Dein Kreuz nur blieb mir stehen. Linsengericht. Es dürfte meinem lieben Zuhörer bestimmt nicht schwer fallen, zu erkennen, dass das nicht das äußere Gericht gemeint ist. Zufällig habe ich einen schwäbischen Gaumen. Wenn du mich einmal einladest, ich esse gerne einmal ein paar Spätzle und Linse dazu. Wenn so ein bisschen Rauchfleisch drin ist und ein paar Zwiebel, das schmeckt doch ganz, ganz genau. Also ich glaube nicht, dass es da um die äußere Speise geht. Mit dem Linsengericht ist das gemeint, was die Welt philosophisch, ideologisch anzubieten hat, all die Ströme, all diese Wissenschaften, die uns von Gott wegtrennen möchten. Und entscheiden muss man sich. Will ich das, was die Welt anbietet, das Linsengericht? Oder möchte ich das haben, den Segen der Erstgeburt? Aber bevor ich noch einmal darauf komme, die Beschreibung dieser beiden Leute. Als die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger. Jeder junge Mann, auch jedes junge Mädel in unserer Zeit, wird gefragt, wird beraten, es gibt Berufsberater, auch die Eltern beraten gerne. Oft habe ich als Seelsorger auch mit diesem Problem zu tun gehabt. Oft waren die Eltern da, oft nur die jungen Leute. Manchmal waren sie auch beide miteinander da. Und ich habe festgestellt, den Eltern ist es schon ein Anliegen, dass die Kinder einmal eine gesicherte Berufsstellung haben, das Leben abgesichert wird. Und oft habe ich auch gesehen bei den eigenen Kindern, dass sie Wünsche haben in irgendeine Richtung. Manchmal habe ich auch beobachtet, das ist nur ein vorübergehender Wunsch. Der Junge ist noch zu jung, der weiß noch gar nicht richtig, was er will. Manchmal wird einer in einen Beruf hineingezwungen, der liegt ihm gar nicht. Manchmal möchte gern einer einen Beruf, aber er kann nicht, er kriegt keine Stelle. Die Berufsfrage ist schon eine ernste Sache. Damals vielleicht noch nicht so sehr wie heute. Aber hier wird berichtet, dass der Esau ein Jäger wurde. Nun gibt's verschiedene Jäger. Ich sag's einmal ein bisschen negativ. Es sei mir gestattet heute Nachmittag. Es gibt Profitjäger. Gibt's. Gibt Schürzenjäger, gibt's. Und da gibt's Ehrenjäger, die jagen nach Ruhm und Ansichten. Nach was kann man alles jagen? Also der Esau, rau war er, raue Haut, raues Fell hat er gehabt. Die einen sind übersensibel, zart beseitet. Ich neige eher dazu, ein derbes Klotz zu sein. Ich kann schon manchmal einem wehtun und merke es noch gar nicht. Andere Leute, die sind wehleidig. Es hat ihnen noch niemand etwas getan. Dann jammern und klagen sie schon. So sind wir verschieden. So sind wir Menschen. Also der hatte Lust, die Veranlagung zum Jagen hat er da gehabt. Ich habe Leute kennengelernt, die sind 10.000, 20.000 Kilometer gefahren, nur um aus Lust zu jagen. Nur aus Lust zu jagen. Und da gibt es dann Leute, ganze Gebiete da, die nehmen nicht Rücksicht, da geht es nicht mehr um die Erhaltung der Tiere, da geht es ums Geld machen, die locken Jäger an, weil man Geld verdienen kann. Andere wieder, die haben einfach die Neigung, ein bisschen zu wilden. Und bei dem Esau kann ich das herauslesen, weil ich meine Bibel jetzt ein bisschen gründlicher lese, betend lese, nicht so wie vorher. Und da steht doch geschrieben, er wurde ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Der ist umhergestreift. Habe ich in meinem Leben auch schon beobachtet. Umherstreifen, umherflattern, ja, was es alles da so gibt. Es gibt so richtige Typen, sind Flattergeister, die sind nicht bodenständig, die kannst du nirgends zur Verantwortung ziehen, die sind nicht zuverlässig, so einer war das. Und wenn er weit umhergestreift ist, da hat es ja auch Gebiete gegeben, das wissen wir ja von Abraham, der hat sich ja die Gebiete und die Felder erkauft und mit Verträge hat er ehrlich, aber wo der überall umhergestreift ist, wo der überall gejagt hat, das bin ich ein bisschen frech, aber lieb frech, wo treibst du dich überall rum?
Wo jagst du überall rum? Nach was jagst du alles? Sie suchen, was sie nicht finden, an Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Der hat sicher auch einmal gejagt, wo er nicht hätte dürfen. Vielleicht war er geschickt genug, es so zu machen, dass er nicht rausgekommen ist. Wo kein Kläger ist, sagt man, da ist kein Richter. Er war also nicht so durchschaubar, man hat nicht alles von ihm gewusst. Und von Jakob heißt es, und der Jakob, so steht hier geschrieben, aber war ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten, da wo man gesehen hat, was er macht. Keine undurchsichtige Sache. Und er war da, wo er hingehört hat. Und da war er abrufbereit. Und da war er bereit dafür. Bei den Zelten. Bist du bei den Zelten? Es gibt auch ein Zelt Gottes. Lebst du in der Gegenwart deines Gottes? Bist du ein Esau mit einer rauen Haut, der umherstreift? Oder ein bisschen schlauer Jakob, aber dieser Diplomatenzahn, der ist ihm später schon noch gezogen worden. Aber er war da, wo Gott ihn hingestellt hat. Und jetzt war der, ach, lass mich das auch noch sagen, auch bei Papa und Mama haben Sympathie ein bisschen eine Rolle gespielt. Ich glaube nicht, dass der Esau, dass der Isaac den Jakob gehasst hätte. Ich glaube auch nicht, dass die Rebekka den Esau gehasst hätte. Aber die Sympathie, die lagen dann so. Kein Wunder, wenn man Sympathie pflegt, dass es dann auch im Zusammenhang im familiären Bereich und was Kinder betrifft, das sage ich uns Deutschen aber ganz gerade raus, kein Wunder, dass es dann nachher Problemchen gibt. Die Ratschläge der Rebekka und der Ausgang, zum Schluss hat der Jakob fliehen müssen, das hat so Spannungen gegeben. Und wenn Pniel nicht gewesen wäre, wenn Gott nicht eingegriffen hätte und den schlauen Diplomaten, den Jakob, zu einem Israel gemacht hätte, es hätte keine Versöhnung, keine gute Zusammenkunft gegeben. Aber das ist ein anderer Bereich, vielleicht ein andermal noch darüber. Und jetzt war der auf dem Felde, der Esau, und war müde. Er war müde, deshalb hat er zwei Namen gehabt. Einmal hat er ein raues Fell gehabt, deshalb hieß er, so steht es geschrieben, Esau. Und weil er müde war, hat man ihn Edom genannt. Und da kommen die Edomiter her. Das hat ja dann später auch Spannungen gegeben. Auch heute noch werden Isaaks geboren und Edomiter werden produziert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und es werden Ismaels werden produziert. Aber Erb, den Nachlass, den bekommt einer, das ist der Leib Jesu Christi, der neutestamentliche Isaak, dem die Rebekka anvertraut wurde. Die Bibel ist voller wunderbarer Ewigkeitszusammenhänge im Heilsratschluss Gottes. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jetzt war er müde geworden. Das Umherstreifen hat ihn müde gemacht. Aufgepasst, wenn man gestresst und wenn man müde ist. Wahrscheinlich hat der liebe Gott auch, was ich meine, einen kleinen Misserfolg eingebaut da in seine Jägerei, in seine Jagd. Ich sehe so manch einen modernen Menschen in unserer Zeit, der jagt auch, wer weiß nicht, was allem nach. Und da muss der liebe Gott schon einen kleinen Misserfolg einbauen. Oh, das haben wir gar nicht gerne. Wir sind gerne Erfolgsleute. Und die Menschen kapieren gar nicht, dass Gott gar nicht mehr an sie herankommt. Da müssen Schicksalsschläge kommen, da muss Leid kommen, Enttäuschungen müssen kommen, Misserfolg muss kommen. Na, fängt man mal an zu fragen, Herr, was willst du so? Der war also stimmungsmäßig down, der war also fertig, der Esau. Vielleicht hat er auch dem lieben Isaak gedacht, ah, der Papa wird sich freuen, wenn ich dem so wieder so Wildbret bringe. Der isst doch das so gerne, jetzt kann er nichts bringen, nichts anbieten. Dann die Frage, ja, mein Junge, hast du nichts gefunden? Ja, hast du nichts geschossen? Ja, wie war's denn? Wer gibt schon gern seinen Misserfolg zu? Es war eine schlechte Laune. Und wenn man müde ist, wenn man übermüdet ist, wenn man vom Umherstreifen, das kann auch gedanklich sein, wenn man da umherstreifen und wird müde, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, sagt Gott schon, welche Weisheiten stecken da überall da drin. Und jetzt hat er Kohldampf, hat er auch noch gehabt und nichts zu essen. Wer weiß, ob der, wenn der ein gutes Wildbrett gehabt hätte, ob der ein einfaches Linsengericht gegessen hätte. Ich glaube ja nicht, aber der Misserfolg hat ihn dazu gebracht. Und er hat gerade richtig im Moment, hat er das Linsengericht gekocht. Vielleicht hat er da auch ein bisschen so gute Öle rein und Fette und gute Würze. Und jetzt kommt er da so und jetzt riecht er, ah, sagt er, gib mir das Essen. Was haben so in die Nase geht, was in die Augen reingeht. Ich meine auch Musik und all das, was durch die Ohren da alles so reingeht, wisst ihr. Ach, das kann einen schon, kann schon Lust wecken. Und der noch nicht Israel, der noch Jakob, der noch Überlister, der noch in seiner alten Natur, der sagt, ja, sicher kriegst du das, aber heute gibt's nichts umsonst, mein lieber Mann. Heute muss man für alles bezahlen. Gibst mir deine Erstgeburt? Ah, komm herauf. Komm, gib mir, nein, gibst mir der Erstgeburt. So kommt in jedes Leben die Situation, wo er entscheiden muss, was will ich? Das, was die Welt anbietet oder das, was Gott mir anbietet? Will ich das erjagte Wildbret hier, das produziert wird durch umherstreunenden und durch profitgierige Leute, oder will ich die einfache Speise, die schlichte, einfache Ewigkeitswahrheit, die mein Gott mir anbietet? Ha, hat er gesagt, wenn man müde ist, dann ist immer die Gefahr, dass man das unterbewertet, was Gott geben will. Was soll mir die Erstgeburt? Ja, die hatte Gott später dann angeordnet. Und schon der Abraham hat seinen Erstgeborenen opfern müssen. Beim Beginn des Heilsratschlusses Gottes. Was soll mir die Erstgeburt? Ja, das musste man aber ganz gewiss versprechen. Dann hat er es ihm versprochen. Hat sogar geschworen. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. Die Welt genießen, essen und trinken, Partys, was bietet sie nicht alles? Spannende Fußballspiele. Ich bin nicht kleinlich, versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin auch nicht einer, dem es um die Gesetze geht. Aber wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Das müssen wir schon sagen. Wenn wir es hier, wenn wir zusammenkommen, nicht sagen dürfen, dann weiß ich nicht, ob es einen Wert hat, dass wir zusammenkommen. Und ich sage es in der Liebe, nicht böse. Ich mache keinem Vorwurf. So wie du bist, so darfst du kommen. Und wenn die Sünde gleich blutrot wäre, aber komm, geh raus. Mach nimmer mit, streif nimmer umher. Hör auf mit dem vergeblichen Jagen nach den vergänglichen Dingen. Wie heißt's? Wie gewonnen, so zerronnen. So geht's hin. Man nimmt nichts mit, Totenhemd hat keine Tasche. Aber der Heiland gibt Friede und Freude. Und wenn du einen Israeliten, nicht einen Jakob, es gibt die frommen Jakobs und es gibt die Israeliten, das sind die Leute, denen der Heiland begegnet ist, denen Gott begegnet ist. Wenn du einen richtigen Israeliten findest, dann den merkst du, der hat Friede und Freude, der hat mehr als was die Welt bietet. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Und Gott hat die Verachtung Verachtung dessen, was er anbietet, als Gottlosigkeit bezeichnet. Es ist ein Irrtum, wenn man meint, der Gottlose, das müsste ein Lügner, ein Mörder müsste das sein, ein Ehebrecher, natürlich, natürlich. Aber ich mit meinem Gott nicht in Ordnung bin, bin ich auch los von Gott. Gott helfe uns. Es wäre darüber sehr, sehr viel zu sagen, liebe Geschwister. Und ich muss euch auch eingestehen, ich bin ein ganz einfacher Mann. Ich kann nicht einmal ein Zehntel von dem herausholen, was in der Bibel ist. Und immer wenn ich lese und wenn ich bete und um meine Verantwortung weiß, die ich dem Volke Gottes gegenüber habe, das muss ich immer wieder sagen, Herr Jesus, nicht einmal ein Zehntel kann ich weitergeben. In dir liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Amen. Das war ein bisschen jetzt eine deftigere Kost, gell? Aber das braucht sie nun wieder auch. Und wir sind älter, wir stehen dichter vor, wir sollten schon Bescheid wissen, um was es geht. Wollen wir noch still werden zum Gebet? Lieber Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du so tiefe Zusammenhänge, Geheimnisse der Ewigkeit in dein Wort hineingelegt hast. Und die Geheimnisse, die den Generationen vorher verborgen gewesen sind, die werden nun geoffenbart deinen Heiligen durch den Heiligen Geist. Ich staune die nie zu begreifende Liebe an, die Gnade beschämt mich, die so viel für mich getan. Und ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündiget hat. Du verkündigst Frieden. Du hast den Menschen nicht zur Sinnlosigkeit geschaffen, sondern für Aufgaben auf dieser alten Erde, ganz besonders für wunderbare Aufgaben für die neue Erde, das neue Jerusalem. Da müssen wir zubereitet werden. Hab Dank auch für diesen Nachmittag. Amen.
Trägst du das Hochzeitskleid, das Leben?